Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 22. Juni 2026, ein Tag nach dem längsten Tag im Jahr. Sommeranfang, wir merken, es ist extrem heiß und gerade jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Nebelspalter zu abonnieren. Nebelspalter.ch, wer die Art von Journalismus gut findet und wenn er sie gut findet, aber vielleicht etwas anderes machen möchte, um uns zu unterstützen, es gibt sogenannte Unterstützungsbeiträge. Am Schluss von der Shownotes sehen wir, wie. Das bringt uns auch viel. Ja gut, der Gerhard Pfister, ehemaliger Präsident von der Mitte, der Gründer eigentlich von der Mitte, äußert sich in der Finanz- und Wirtschafts- und Rahmenverträge. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, und zwar in einer so deutlichen Form, wie ich es von ihm, ja, man hat es so ein bisschen geahnt, aber noch nie so gehört hat. Er sagt, in der vorliegenden Form würde er denen nicht zustimmen, das können wir so sagen. Er kritisiert vor allem die institutionellen Aspekte, also die Auswirkungen auf Demokratie, zum Beispiel auch Streitbeilegung und so weiter. Und es ist interessant, oder, weil es ist schon der zweite ehemalige Präsident, nach dem Thierry Burkhardt letzte Woche, der relativ klar sagt, oder, dass die Verträge eben nicht so gut sind, insbesondere die Institutionen. Institutionellen Aspekt, also die ganze Geschichte mit der Rechtsübernahme oder eben Streitbeilegungsverfahren und wie das Parlament und Kantone nachher nichts mehr zu sagen haben. Der zweite ehemalige Präsident, der nicht in der SVP ist, der das kritisiert.
Ja, und das zeigt eigentlich ein kleines Problem in unserem Parteisystem. Also wenn ja, Parteipräsidenten von der bürgerlichen Mitte, von der Mitte und von der FDP erst, wenn sie nicht mehr Präsident sind, sich getrauen, wirklich zu sagen, was klar ist, weil wir haben es immer gewusst, wir haben gewusst, dass der Thierry Burkhardt ein Skeptiker ist, wir haben gewusst, dass der Gerrit Pfister das ist, aber sie getrauen sich nicht, wenn sie offiziell in dieser Funktion sind. Wäre es umgekehrt, wären sie total flammende Befürworter gewesen von dem Rahmenvertrag. Natürlich hat sie es gesagt. Also es zeigt auch, irgendwo etwas stimmt nicht in dem Land, was die Rahmenverträge betrifft. Jeder, der irgendwie das Gefühl hat, der hat irgendwo eine politische Zukunft, getraut sich nicht, etwas sagen zu dem Thema. Und wenn er dann wirklich inhaltlich redet und wirklich auf den Inhalt eingeht, dann weiss er, es ist schlecht. Also ich hoffe, dass das aufhört. Oder? Man würde gerne mal wieder einen offiziellen Parteipräsidenten so ein Statement können abbringen.
Ja, natürlich. Und das ging es ja eigentlich. Es taucht natürlich automatisch der unbestätigte Verdacht auf, dass es mit Geld zu tun hat. Also es ist bekannt, dass sowohl die Mitte wie die FDP Geld überkommen aus den Kreisen, wo natürlich das Rahmenabkommen unbedingt wollen. Und eben, man kann das nicht beweisen, oder? Aber das ist natürlich schon so. Den Eindruck habe ich übrigens auch gewonnen, wo ich an der Delegiertenversammlung von der FDP war, bei letzten Oktober, dass man ein bisschen weniger auf die Wählerbasis und überhaupt auf die eigene Parteibasis hört, wo das viel skeptischer sieht und viel genauer sieht, dass insbesondere die institutionellen Aspekte eben eine Gefahr sind für die Institutionen von dem Land, als eben die Chefetage, die vielleicht eben von irgendjemandem Geld bekommt und darum das unbedingt durchpauken will. Wie siehst du das?
Ich bin ja dann nicht mal gut. Bei der FDP finde ich, Economy Suisse spielt sicher eine Rolle. Das ist einfach ein wichtiger Verbündeter für die FDP. Bei der Mitte kommen die noch so viel Geld über überhaupt aus solchen Kreisen, weiss ich auch nicht. Ich habe eher so das Gefühl, es hat auch mit den politischen Karrierenaussichten zu tun, dass man eigentlich weiss, dass man nicht Bundesrat wird, wenn man da skeptisch ist. Markus Ritter, wo wir jetzt gerade auch nicht zu sprechen kommen, ist nämlich auch einer von denen, wo man eigentlich auch weiss, ja, wieso ist denn der nicht Bundesrat geworden? Auch seine Haltung gegenüber der EU spielt eine Rolle. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt in dieser Sendung. Die EU hat eine toxische Wirkung auf unsere Politik. Es führt dazu, dass die Leute nicht mehr sich getrauen, das zu sagen, was sie denken, solange sie meinen, sie würden eine politische Karriere machen. Es gibt einen unglaublichen Druck, sich da immer wieder zu bekennen zu einer EU, wo viele Leute eigentlich dann eben, und ich rede jetzt vor allem von der bürgerlichen Mitte, eigentlich gar nicht so gut finden. Markus Ritter habe ich erwähnt, auch er hat ein Interview gegeben. Dominik, was ist dort die Erkenntnis?
Ja, auch er, oder? Hat grosse Mühe mit den institutionellen Problemen, die diese Verträge mit sich bringen, insbesondere mit dem Mechanismus zur Konfliktbeilegung, mit dem Schiedsgericht und so weiter. Das ist schon sehr, sehr happig. Er sagt, wir wollen nicht, dass die EU befiehlt und wir gehorchen müssen. Und sobald wir nicht einverstanden sind, müssen wir auch noch eine Buße bezahlen, oder? Und er droht damit, oder wenn wir das nicht können korrigieren, auch Gerhard Pfister sagt, wir müssen die Fragen müssen wir jetzt noch klären. Und wenn wir das nicht korrigieren können, sagt Markus Ritter, dann könnte es sein, dass der Bauernverband mit höherer Wahrscheinlichkeit das Paket ablehne. Jetzt ist einfach so, man weiss gar nicht, wie man das korrigieren kann. Dass die EU befiehlt und wir müssen folgen und wenn wir nicht folgen, können wir einen Buss über. Das ist der Sinn und Zweck von diesen Rahmenverträgen aus Sicht von der EU. Das hat auch die EU immer gesagt. Also wenn das so ist, dann hätte man gar nie müssen verhandeln. Oder wenn man wirklich hätte wollen, eine Verhandlung auf Augenhöhe, dann hätte man sich nicht auf das Spiel einlassen müssen.
Ja, oder eben nach den Verhandlungen zum Schluss kommen, dass man es nicht wünscht. Da hätte ja der Bundesrat müssen sagen, nein, das wollen wir nicht. So wie beim ersten Mal, genau. Im ersten Durchgang. Und einmal hat man schon das Gefühl, das ist alles ein bisschen Vorwand. Oder? Nachher, wenn die Abstimmung kommt in zwei Jahren, wird dann der Bauernverband, ich weiß auch nicht, vielleicht auch einknicken, keine Ahnung. Aber es ist eben, ich sage es nein, es ist doch komisch, wenn Leute, die in der Verantwortung sind, sehr, sehr lange nichts sagen und dann, wenn sie dann nicht mehr so in der Verantwortung sind, was zwar bei Markus Ritter nicht ganz der Fall ist, aber dann wechseln nicht die Meinung. Sie haben nämlich die Meinung schon immer gehabt und haben es nicht so deutlich gesagt. Gut, ganz etwas Wichtiges ist natürlich auch in solchen unsicheren Zeiten, ihr müsst euch absichern und Silber ist sehr gut. Bibi Wertmental ist eine Firma, die das am besten kann. Euch kann zeigen, wie ihr Silber erwerben könnt. Hört gut zu.
Was haben Solarenergie, Elektromobilität, KI und Medizinaltechnik gemeinsam? Alles braucht Silber. Nachfrage übersteigt das Angebot seit Jahren. Investieren Sie jetzt sicher in Silber mit dem S-Deposito von BB Wertmetall. Wenn Sie bis Ende August ein S-Deposito mit einer Zielinvestition von mindestens 100 Unzen und einer Mindesteinzahlung von 1'000 Schweizer Franken eröffnet und den Code Nebelspalter 26 angeben, bekommen Sie 1 Unze reines Silber geschenkt. Jetzt S-Deposito auf s-deposito.swiss eröffnen und profitieren.
Ja, wir haben jetzt gerade das Gegenbeispiel, der Chef von der EWZ, das ist das Elektrizitätswerk vom Kanton EKZ natürlich, Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich, das ist einer der wichtigsten Stromunternehmen in der Schweiz, gehört natürlich im Kanton Zürich. Und wer ist denn dort der Chef? Natürlich der Martin Neukomm. Und deshalb tut der Chef von dem EKZ auch genau das sagen, was man muss sagen. Dominik.
Also er ist EWZ, das ist sozusagen der städtische...
Ah. Jawohl. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder falsch gesagt. EKZ ist die vom Kanton, EWZ ist die von der Stadt. Also ist der noch verreckter, der ist natürlich der Chef, ist die rot-grüne Stadtregierung. Ja, was sagt denn der? Er heisst Benedikt Löpfe.
Ja, also der muss klar sagen, was er aus geschäftlichen Gründen gut findet. Nämlich den Ausbau von Wind- und Wasserkraft und unbedingt ein Stromabkommen. Man liest einfach da, es wird der Untergang sein. Wir können nicht mehr Strom importieren, den wir ja brauchen im Winter, wo wir aber vor allem brauchen, weil wir kein schönes Atomkraftwerk Mühlenberg mehr haben, das schön produzieren und so weiter. Und er geht davon aus, und das ist jetzt der neueste Clou, ja, es gäbe sehr viel mehr Kosten, oder? Also wenn irgendwie ein Ausfall, zum Beispiel von Gösgen oder so da wäre, dann müsste die Schweiz für sehr viel teures Geld müsste Strom einkaufen, oder? Und das sei eben dann günstiger, weil sich die Situation abfedern ließ. Kommt nicht recht raus, warum? Wenn wir Stromabkommen haben. Je grösser ein System ist, desto besser und günstiger kann man Unregelmäßigkeiten ausgleichen. Aber das ist natürlich klassisch. Man geht davon aus, dass wir dann, wenn wir kein Stromabkommen haben, einfach gar nicht mehr Zugang zu gar nichts mehr haben, oder? Man tut also ein Katastrophenszenario inszenieren.
Genau, und es ist natürlich auch so, dass im Stromabkommen wie bei allen diesen Abkommen die dynamische Rechtsübernahme gilt. Das heisst, die EU kann eigentlich Bedingungen immer wieder ändern zu ihren Zwecken. Und so würde er, wenn er normal in der Wirtschaft arbeiten würde, bei einem normalen Unternehmen und nicht bei einem Staatsunternehmen, würde er ganz sicher nie so einen Vertrag unterschreiben, weil das ist für jeden Unternehmer, für jeden Manager ein Nightmare. Aber wie gesagt, wie sagt man, Geld ich nehme oder wie das Lied sich singe, ich kann es nicht einmal mehr sagen, aber es ist klar, was ich meine. Und das ist wirklich bei dieser Debatte, schaut immer zu, wo die Leute angestellt sind und dann wissen sie, warum sie die Meinung haben. Und sobald sie pensioniert sind, wird auch der Benedikt Löpfe genau das sagen, was jeder Mensch weiss, dass es sicher einfacher wäre, die Stromproduktion in der Schweiz irgendwie zu sichern, weil da können wir Die Fähigkeit haben wir. Wir haben kein Erdöl, aber wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Atomkraftwerke zu bauen. Und dann wären wir gar nie abhängig von irgendwelchen fremden Mächten. Ob jetzt das die EU ist oder Russland. Die gleichen Leute könnten dann sagen, machen doch ein Stromabkommen mit Russland, dass die einfach Öl schicken und Gas schicken. Können wir im Fall auch haben. Und wahrscheinlich sogar noch bessere Bedingungen als
wenn wir aber nicht. Wenn wir nicht.
Das wollen wir natürlich nicht, weil jeder weiss, du machst dich nicht abhängig ohne Not irgendwelchen fremden Mächten. Weil auch eine EU ist nicht einfach ein frommer Apostel, sondern hat eben auch ihre eigenen Interessen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, und das ist ein Riesenthema, 10 Jahre Brexit. Der Karl Baudenbacher, langer Richter, also besser gesagt sogar der Präsident vom EFTA-Gerichtshof, ein ganz führender Jurist von unserem Land, selbstverständlich auch einer der besten Kenner von England, weil er dort auch beruflich tätig war, der hat geschrieben über die Bilanz Brexit. Dominik, was sind dort die Erkenntnisse?
Ja, das ist vor allem interessant, weil man ja bei uns jetzt sagt, schaut, der Brexit da, das funktioniert alles nicht, der Alleingang, man muss sozusagen die Rahmenverträge eben haben. Und er zeichnet vor allem noch, was alles schiefgelaufen ist, nach der Abstimmung vor 10 Jahren. Und das natürlich, weil die Eliten in London gar nicht hat wollen, richtig raus, oder? Man hat falsch verhandelt, man hat sich über den Tisch ziehen lassen, ähnlich im Übrigen wie die Schweiz beim Rahmenabkommen. Und er zeigt auch mit dem Finger auf die Schweizer, die diese Chancen nicht genutzt haben. Oder man hat können zusammen mit den Briten auch gemeinsam gewisse Absprachen machen. Und das ist interessant, weil zwei Botschafter, oder, der Dominik Furgler und der heutige Staatssekretär Alexandre Fazel, sind dort gewesen, und sie haben bei Veranstaltungen an Universitäten damals immer gesagt, ja nein, also irgendeine Zusammenarbeit mit Großbritannien sei gar nicht so gescheit. Man will eben ein institutionelles Rahmenabkommen, wie es damals noch geheissen hat, mit der EU. Und er kann das wirklich aufzeigen, wie fast niemand, weil er dabei war, wie einerseits die britische Regierung die Chancen vom Brexit, nämlich das Zurücknehmen von der Souveränität, nicht genützt hat, schlechte Politik gemacht hat. Und das ist halt so, wenn du souverän bist, kannst du auch schlechte Politik machen. Und eben die Schweiz hat die Chancen nicht genützt, dass er so einen grossen, auch wirtschaftlich starken Partner nicht mehr in der EU ist, wo man hat zusammenspannen konnte.
Genau, und zu dem Thema muss man natürlich heute erwähnen, der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt angekündigt. Das ist eigentlich eines der jüngsten Opfer von diesen Turbulenzen, wo England drin ist, seit dem Brexit oder schon vor dem Brexit. Und es geht immer ums Gleiche. Es geht um eine toxische Wirkung, die die EU hat, weil es einfach Leute gibt, auch in England, genau gleich wie bei uns, die um jeden Preis eine Annäherung oder eine Mitgliedschaft wollen in der EU. Und das führt zu unglaublichen Spannungen. Aber, was man auch wieder positiv muss sagen, jetzt im Vergleich zu Ländern wie Frankreich oder Deutschland, die Mitglied sind von der EU, wenigstens können da der Wähler kann korrigieren, weil es wird jetzt ziemlich sicher zu Neuwahlen führen und das wird dann sehr interessant. Dominik, was ist da vielleicht noch zu sagen?
Ja, also der Andy Burnham ist ja letzte Woche, das ist der Bürgermeister von der grösseren Manchester City. Er ist dort gewählt worden, in der Nähe im Übrigen, ins Unterhaus. Und jetzt hat er gesagt, ja, er will probieren, den Keir Starmer abzulösen. Der Keir Starmer hat heute Morgen gesagt, ja gut, dann gibt es so einen Wettbewerb, oder? Das Problem ist, dass es wahrscheinlich niemand hat, wo der Herr Burnham herausfordert. Und dann geht es relativ schnell. Dann könnte er sogar ohne Wettbewerb Premierminister werden. Und dann ist wirklich die grosse Frage, macht er Wahlen oder nicht? Viele, die so nachgerutscht sind, haben aus Angst vor dem Wahlergebnis dann eben keine Wahlen gemacht. Und konstitutionell braucht es das nicht. Aber wenn man dann weiter schaut, ist es immer, sind es auch lahme Enten gewesen, oder? Also der Gordon Brown zum Beispiel, hat ja nicht mehr richtig Gestaltungsmacht gehabt, weil man eben kein Mandat hat. Und beim Herrn Burnham ist das noch extremer, weil er ja gar nicht bei der letzten grossen Wahlen letztlich mit dem Manifest von der Labour Party überhaupt gewählt worden ist, hat er überhaupt kein Mandat von gar niemandem. Er kann sich nicht einmal richtig berufen auf die Wahlen, die Keir Starmer gewonnen hat. Und das ist ein bisschen ein Problem. Darum gibt es viele, die sagen, ja, eigentlich sollte er Wahlen machen, aber in der Regel haben dann eben die nachher rutschen, Angst, dass sie dann eben sehr kurz nur noch Premierminister sind. Und die Lage ist in Großbritannien auch relativ schwierig. Reform ist relativ stark. Und ob Labour nochmal so gewinnt, wie es letztes Mal, das wage ich zu bezweifeln.
Ja, man weiss es nicht. Es ist sehr eine schwierige Situation. Aber was einfach klar ist, ich habe vorhin Deutschland und Frankreich auch erwähnt, es sind überall die gleichen Themen. Oder in den grossen Ländern in Europa ist immer das gleiche Problem. Das erste ist das Problem, das wir kennen, Migration. Wo man einfach Behörden und Politiker hat, die nicht in der Lage sind oder nicht wollen, irgendetwas ändern, obwohl der Wähler das stört. Und das Zweite ist das Wirtschaftswachstum, das nicht kommt. Und das ist in Großbritannien genauso der Fall wie in Frankreich und in Deutschland. Zur Betonung noch, unsere lieben Euroturbos, die jetzt immer zulassen, Großbritannien hat viel bessere Performance als zum Beispiel Deutschland und auch Frankreich, obwohl es nicht in der EU ist. Es ist ja immer, das Narrativ in der Schweiz ist ja immer, das ist typisch, wie es eben nicht mehr in der EU sind. Geht es denen nicht gut, Engländer, ist nicht wahr. Es geht den Franzosen und den Deutschen noch schlechter, obwohl sie in der EU sind. Hat nichts miteinander zu tun. Es hat damit zu tun, dass alle drei Länder schlechte Regierungen haben, die nicht das machen, was die Wähler wollen, oder auch nicht das machen, was man muss machen. Bei der Wirtschaftspolitik zum Beispiel. Den Mut nicht haben. Aber es ist unglaublich, dass England, wo ein Land ist, wo so eine alte, stabile Demokratie kennt hat und auch ein System hat, ja mit dem absoluten Majorzsystem, wo eigentlich immer zu stabilen Regierungen geführt hat, oder? Wo eigentlich eine Partei, die die stärkste ist, und Labour ist die stärkste Partei gewesen in den Wahlen, aber hat halt gleich mit einer relativ kleinen Minderheit können regieren und deshalb ist es jetzt unstabil. Also, dass so ein Land so unstabil war, ist, zeigt ein bisschen, wie speziell und wie schwierig Situationen geworden sind in Europa. Gut, schauen wir, sind wir gespannt, wie das weitergeht. Ja, dann haben wir eine andere Präsidentin von einer anderen Partei, von der Freisinnigen Partei, Co-Präsidentin Susanne Vinzenz, wo irgendwie der Freisinn hat jetzt gemerkt, dass vielleicht irgendwie dichter Stress und Zuwanderung und alles das gleiche Thema ist. Sie kommen jetzt ein bisschen wie die alte Fasnacht. Nachdem sie 12 Jahre nichts gemacht haben, machen sie jetzt in 2 Wochen viel, viel Lärm. Und was geht's?
Ja, aber natürlich nicht beim eigentlichen Elefant im Raum, bei der Personenfreizügigkeit, sondern überall sonst. Oder? Der Damian Müller will im Asylbereich eine Revolution anzetteln und Susanne Vinzenz Stauffacher eigentlich auch eine Revolution beim Angebot von Bauland. Nämlich sie will, dass man wieder Bauland einzonen in der Schweiz. Und das würde natürlich zu noch mehr Überbauung führen. Das würde sicher auch, das muss man schon sagen, zusammen mit weiteren Vorschlägen, die sie macht, im Kurswechsel in der Raumplanung. Also, dass Gemeinden wieder mehr zu sagen haben, dass auch das Baurecht entrümpelt wird, das finde ich ja alles gut. Oder? Und dass Gemeinden etwas zu sagen haben, Gemeinden werden nämlich in diesem Land nicht einfach alles einzonen, sondern sie werden sicher, die meisten werden, außer vielleicht die im Wallis, aber sonst wird man sehr maßhalten dabei, weil das die Leute nämlich in den Gemeinden auch nicht wollen, dass alles verbaut wird. Oder? Aber es ist natürlich ein kleiner Tropfen auf einen sehr, sehr heissen Stein. Und es ist natürlich Ablenkungsmanöver, wenn man dann bei der Personenfreizügigkeit selber bis jetzt eigentlich noch nicht so viel vorgeschlagen hat.
Genau, es ist ein bisschen das Gleiche, wie man plötzlich bei den Freisinnigen gehört hat, wir wollen jetzt verdichten und wir wollen Hochhäuser überall erlauben. Und ich habe nichts gegen Hochhäuser, bin völlig dafür, aber es ist erstens so, dass das halt sehr viele Leute nicht wollen. Gibt enorme Einsprachen, wenn man Hochhäuser baut. Das ist auch in der Stadt Zürich, den wahnsinnig urbanen Ort, wo nur urbane Leute, urbane Gedanken haben. Auch dort ist es sehr schwierig, die Leute wollen es nicht. Und das andere ist eigentlich mit dem Einzonen genau so. Ich finde auch, die Gemeinden sollten das wieder selber entscheiden. Das ist einer der wichtigen Gründe, warum Leute in der Gemeinde sich für Politik interessieren. Und wenn man dann nachher irgendwie brüllt und sagt, Politikverdrossenheit und wir finden keine Gemeinde mehr und so weiter, hat es genau mit dem zu tun, mit der Zentralisierung und auch Entmachtung von der Gemeinde, die da stattgefunden hat in der Raumplanung. Aber es ist natürlich eben, es ist einfach lächerlich, wieso müssen wir denn so viele Leute reinnehmen? Wir sind doch nicht der gute Pestalozzi der Welt, wo alle einfach alle holen und alle dürfen sich da ansiedeln. Das macht doch keinen Sinn. Aber wenn die FDP das Gefühl hat, dass man mit so einer Aussage die Wahlen gewinnt, dann viel, viel Glück. Es wird nicht fliegen, da bin ich absolut überzeugt. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch nicht wird fliegen und wo eigentlich ein bisschen erstaunlich ist, weil normalerweise der Urheber von dieser Neutralitätsinitiative ein gutes Gespür hat, was mehrheitsfähig ist oder wenigstens eine Wirkung hat. Es geht um die Neutralitätsinitiative. Erste Umfragen auftaucht. Dominik, wie sieht es aus?
Ja, das ist von Levas für Tamedia gemacht. 54% lehnen das Anliegen bereits ab. Nur 34% sind dafür. Das ist wahnsinnig wenig. Die Abstimmung ist Ende September. So ein bisschen die Grundregel bei so Initiativen ist, dass man muss irgendwie 70, 80, wirklich am besten 80 plus Prozent Ja haben, weil man schon jetzt irgendwo durch muss bereit sein, dass das noch runtergeht. Oder? Und zwar, warum geht es runter? Weil die Leute vielleicht sehr mit Abstand zum Urnengang noch nicht genau angeschaut haben, um was es in ihrer Initiative geht, sondern einfach die Neutralität als solches gut findet. Im während dem Abstimmungskampf wächst dann in der Regel der Anteil Nein-Stimmer, weil man sagt, okay, das Thema ist zwar wichtig, aber die Lösung, die vorgeschlagen ist, ist nicht gut. Und das ist jetzt doch ziemlich ein Hammer. Es ist aber nicht ganz neu. Es hat auch, als es im Parlament war, schon so eine Umfrage gegeben dazu, die insbesondere dann bei den Gegnern von der Initiative dazu geführt hat, dass sie Lobbying gemacht haben gegen einen Gegenvorschlag. Und das ist wirklich halt das Problem bei dieser Initiative, dass sie zu umfangreich ist, zu detailliert. Ein Gegenvorschlag, der einfach gesagt hat, die Schweiz ist neutral, bewaffnet und immerwährend, hat die sicher eine gute Chance. Jetzt wird man dann darüber reden, wie das genau ist mit diesen Sanktionen, wo man noch mitmachen kann und wo nicht. Interessanter Aspekt ist noch, dass die Jungen eher dafür sind und die Senioren, die gehen stimmen, eher dagegen.
Es zeigt vielleicht auch, dass jetzt die Linken 68er langsam im Pensionsalter sind. Oder? Man hat es ja gesehen bei den 10-Millionen-Initiativen, dort haben auch die Alten haben die abgelehnt, während bei den Jungen, die betroffen sind und die eben nicht mehr so links sind, die jetzt angenommen wird. Also angenommen worden ist. Und ich meine, es zeigt eben, dass heute früher hat man immer das Gefühl, die Senioren sind eben konservativ und eher bürgerlich. Und jetzt müssen wir immer mehr damit rechnen, dass die Alten sind links. Das sind die alten 68er, das sind die alten Gymnasiallehrer mit ihren Birkenstock-Schuhen, die jetzt am pensionierten Alter angelangt sind. Aber vielleicht noch, ich habe es vorher gar nicht erwähnt, ich meine, die Initiative stammt natürlich von Christoph Blocher. Christoph Blocher hat normalerweise eine sehr gute Nase. Dominik, aus deiner Sicht, was ist schiefgelaufen? Wieso hat er überhaupt eine Initiative gestartet, wo langsam, man muss befürchten, dass es eine Zustimmung wird geben, wie bei einer Juso-Initiative? Was ist passiert? Was ist schiefgelaufen?
Ich glaube, schiefgelaufen ist eben die Debatte über den Gegenvorschlag. Die Initianten haben immer wieder gesagt, sie sind gegen einen Gegenvorschlag. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Christoph Blocher das anders gesehen hat. Aber er hat die Initianten, also es ist ja nicht seine Initiative gewesen, die Initianten sind pro Schweiz. Und er hat dort nicht mehr die, offenbar hat er das nicht können, einfach dort befehlen. Und so, wie man damit umgehen muss. Weil das ist wirklich heikel. Hat die Initianten gesagt, jawohl, bei einem Gegenvorschlag sind wir bereit, die Initiative zurückzuziehen, dann wäre das Desaster vermeidbar gewesen. Weil jetzt passiert nämlich dann Folgendes. Wenn die Initiative abgelehnt wird, vor allem wenn sie so hoch abgelehnt wird, dann ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt noch von der Neutralität zu reden in dem Land. Weil dann werden Diplomaten im ETA und auch die gegnerischen Kräfte im Parlament, die machen dann, was sie wollen damit. Oder? Das finde ich dann höchst problematisch. Ich hätte einen Gegenvorschlag gut gefunden. Ihr gehört es natürlich raus bei mir.
Genau, nein, es könnte sein. Eigengoal werden. Das ist wirklich verheerend, weil die meisten Leute in der Schweiz, das ist ja als Absurde, alle Umfragen zeigen, dass es die meisten Schweizer, also 90% Neutralität gut finden. Das ist natürlich furchtbar, dass wir nachher eine Volksabstimmung haben, wo dann vielleicht rauskommt, dass nur 34% das gut finden, die Neutralität, was ja überhaupt nicht dem Willen von der Bevölkerung entspricht. Also ist ganz, ganz verheerend. Gut, gehen wir noch zu einem letzten Thema. Wir haben es vergessen am Freitag. Nein, nicht vergessen, wir haben einfach keinen Platz gehabt. Der Bundesrat hat noch neue Leitlinien zur Verteidigung vorgestellt. Was ist da noch schnell nachzutragen?
Ja, müssen wir wirklich nachtragen, weil es meiner Ansicht nach ein wichtiger Entscheid ist und so ein bisschen auch zeigt, ein bisschen, welche Richtung dass sich die Armee weiterentwickeln will, unter dem Bundesrat Martin Pfister. Weil die Leitlinien, die zeigen zum ersten Mal wieder seit, ja, ich würde sagen 30 Jahren, die Ausrichtung von der Armee auf die Verteidigungsfähigkeit. Man macht wieder, um was es wirklich geht. Zumindest ist das die Absicht, die man jetzt hier in diesem Entscheid drin hat, von der Ausbildungs- zur Einsatzarmee. Das bedeutet aber auch, das kostet sehr viel Geld, weil man Material braucht und man braucht Leute, man braucht junge Männer, die den Dienst dann auch leisten. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, aber in die Richtung muss es gehen, hat es eigentlich ja schon vor über 10 Jahren müssen gehen. Oder? Du erinnerst dich, man hat immer gesagt, ja, wir sind eine Ausbildungsarmee und wir machen dann einen 10-jährigen Aufwuchs, wenn es wieder ernst wird. Oder? Und eigentlich hat man das 10 Jahre lang verpasst. verschiedene Leute an der Spitze vom VBS und im Kollektiv als Bundesrat.
Genau, hoffen wir das Beste. Man ist nicht immer sicher, ob man das noch hoffen kann, was Aufrüstung. Wir reden jetzt genug schon lange über die Aufrüstung, ob der Martin Fischer genug Push hat, um das durchzusetzen. Das war schon wieder mal Bern einfach an dem 22. Juni 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Morgen haben wir ein Bern einfach Spezial, weil wir sind in Hurden an der Generalversammlung vom Nebelspalter. Und wir haben es Bern einfach mit niemand geringerem als Christoph Blocher. Und das wird sicher interessant, das wird auch lustig, aber wir sind ein bisschen später dran als sonst. Also nicht am 5 Uhr schon meinen, es kommt dann, sondern es kommt dann halt vielleicht erst um 6 Uhr, je nachdem.
Es
oder um
6:30
Uhr. Oder noch später.
Einfach, dass ihr das wisst.
Genau, es ist nicht irgendwie ein technischer Zusammenbruch bei uns der Grund, sondern vielleicht, weil die Generalversammlung ein bisschen länger gegangen ist, als wir gedacht haben und so weiter. Also einfach daran denken, aber es wird sicher ein interessantes Bern einfach. In dem Sinn, bis morgen. Und bis morgen müsst ihr euch auch immer wieder dran halten. Ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch